Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: Liberalisierung, aber nicht grenzenlos. Der Bundesrat kritisiert die massiven Strompreiserhöhungen ungewohnt deutlich. Ich höre nichts, ich sage nichts. Bundesrat Schmid schweigt zu neuen Vorwürfen im Fall Neff, bisher jedenfalls. Der Fall Hannibal war einmal. Die Genfer Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren gegen den libyschen Diktatorensohn ein, endgültig. Fehlinformationen aus Ankara. Die türkische Regierung erfüllt die Bedingungen nicht für den Ilisu-Staudamm, kritisiert die Weltbank. Das Ziel verlagert in weite Ferne. Der Schwertransport durch die Alpen geht viel mehr über die Straße als über die Schienen. Und eine unendliche Geschichte. In der Ukraine trennen sich Präsident und Regierungschefin nicht zum ersten Mal. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durrer und mit den Nachrichten Andrea Abbühl.
Der Strommarkt wird Anfangsjahr liberalisiert. Nun werden erste Auswirkungen bekannt. So steigen die Strompreise um teilweise über 20% an. Vielen ist dies zu viel. Nun hat auch der Bundesrat ungewöhnlich deutlich Stellung bezogen. Dieter Kohler.
Der Bundesrat ist besorgt über die angekündigten Strompreiserhöhungen. Eingreifen kann er aber nicht. Dafür fordert er, in ungewohnt deutlichen Worten, die Strombranche auf, die Preiserhöhungen noch einmal zu überprüfen und allenfalls zu revidieren. Bundesratssprecher Oswald Sick.
Der Bundesrat erinnert die Stromversorgungsunternehmen an ihre Verantwortung gegenüber den Konsumentinnen und Konsumenten.
Denn Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen könnten durch die Preiserhöhungen mit spürbaren Mehrkosten belastet werden. Möglich seien auch negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Schweiz. Und der Bundesrat warnt vor längerfristigen politischen Folgen. Es brauche nun eine maßvolle und nachvollziehbare Preispolitik.
Ansonsten wird der zweite Schritt der Strommarktliberalisierung, welcher dem fakultativen Referendum unterliegt, keine Chance haben.
Die Preiserhöhungen werden nun von der unabhängigen Elektrizitätskommission ElCom geprüft. Der politische Druck auf diese Behörde, Preissenkungen zu verfügen, ist mit der Bundesratsäußerung von heute stark gestiegen.
In der Affäre um den zurückgetretenen Armeechef Roland Neff sind neue Details bekannt geworden. So soll Bundesrat Samuel Schmid früher vom laufenden Strafverfahren gegen Neff gewusst haben. Eine Sprecherin der Militärjustiz bestätigte, man habe Schmid im November 2006 darüber informiert, dass gegen den späteren Armeechef eine Untersuchung laufe. Nach Bundesrat Schmids Angaben wurde er von Neff persönlich erst im April 2007, also ein halbes Jahr später, informiert. Dazu hat Schmids Departement, das VBS, bislang keine Stellung genommen. Die Genfer Staatsanwaltschaft stellt das Strafverfahren gegen den Sohn des libyschen Revolutionsführers Gaddafi und dessen Ehefrau ein. Dies gab Generalstaatsanwalt Daniel Zappelli bekannt. Er werde die Strafverfolgung nicht weiter aufrechterhalten, nachdem die zwei ehemaligen Bediensteten der Gaddafis ihre Klagen zurückgezogen hätten. Hannibal Gaddafi und seiner Frau war vorgeworfen worden, sie hätten ihre Angestellten misshandelt. Mitte Juli wurden sie deshalb in Genf vorübergehend verhaftet, was einen politischen Konflikt zwischen der Schweiz und Libyen auslöste. Der Internetprovider, auf dessen Server eine Pädophilen-Plattform aufgeschaltet war, wird nicht strafrechtlich verfolgt. Das hat die St. Galler Untersuchungsrichterin mitgeteilt. Der Provider habe gut mit den Behörden kooperiert. Laut Angaben des Internetproviders sind seine Angestellten bei Kontrollen auf den pädophilen Inhalt gestoßen und haben dies den Behörden gemeldet. Experten konnten darauf die Identität von über 650 Nutzern feststellen, wie Schweizer Radio DRS berichtet hatte. In der Schweiz wird gegen 13 Personen ermittelt. 4 wurden vorübergehend festgenommen. Vor allem Deutsche, aber auch Liechtensteiner und Österreicher konnten als Nutzer identifiziert werden. Die Abgaben an die Arbeitslosenversicherung sollen leicht steigen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen je 0,1 Lohnprozent mehr an das Sozialwerk bezahlen, damit der Schuldenberg nicht noch mehr ansteigt. Dies hat der Bundesrat heute beschlossen. Gleichzeitig sollen die Leistungen an Arbeitslose eingeschränkt werden, und zwar in gleicher Größenordnung wie die Mehreinnahmen. Die Arbeitslosenversicherung ist mit knapp 5 Milliarden Franken überschuldet. Die Revision soll auf das Jahr 2011 in Kraft treten. Die SBB hat in der ersten Hälfte dieses Jahres fast 160 Millionen Fahrgäste befördert, knapp 6% mehr als im ersten Halbjahr 2007. Auch der Gewinn wuchs um 13% auf über 100 Millionen Franken. Die Gewerkschaft der SBB-Angestellten, der SEV, fordert angesichts des Gewinns den vollen Teuerungsausgleich und eine angemessene Reallohnerhöhung. Nach wie vor in den roten Zahlen steckt SBB Cargo. Im Kanton Jura sollen Gebäude nicht mehr von bewaffneten Soldaten bewacht werden. Das fordert das jurassische Kantonsparlament und erteilt der Regierung den Auftrag, sich beim Bund für dieses Anliegen einzusetzen. Verschiedene Parlamente anderer Kantone hatten sich zuvor gegen die Wache mit durchgeladener Waffe geäußert. Der Kanton Jura geht einen Schritt weiter, indem er überhaupt keine Waffen mehr bei der Überwachung einsetzen will. Nach langem Streit ist in der Ukraine die pro-westliche Regierungskoalition auseinandergebrochen. Präsident Viktor Juschtschenko und Ministerpräsidentin Julia Timoschenko machten sich gegenseitig für das Scheitern des Bündnisses verantwortlich. Jüngster Stein des Anstoßes ist der Georgien-Konflikt. Juschtschenko wirft Timoschenko eine prorussische Haltung vor, während er sich auf die Seite Georgiens stellt. Gemäß Verfassung haben die Regierungsparteien nun 10 Tage Zeit, das Bündnis doch noch zu retten. Der pakistanische Regierungschef Gilani ist nur knapp einem Anschlag entgangen. Ein Unbekannter hatte auf den Wagen des Premierministers geschossen. Nach Angaben eines Sprechers befand sich Gilani allerdings nicht im Fahrzeug. Am Wochenende wählt Pakistan einen neuen Präsidenten. In der vergangenen Woche war die Regierungskoalition auseinandergebrochen. Auf der Mittelmeerinsel Zypern haben Gespräche begonnen, die die politische Wiedervereinigung der Insel zum Ziel haben. Beide Seiten, also die griechischen als auch die türkischen Vertreter ihrer Inselhälften, zeigten sich optimistisch und sprachen zum Teil gar von einem historischen Tag. Die türkischen Zyprer stellen sich das neue Zypern in der Form einer Konföderation zwischen zwei Teilstaaten vor. Die griechischen Zyprer wollen dagegen die Umwandlung Zyperns in einen Bundesstaat mit einer starken Zentralregierung. Zypern ist seit 1974 geteilt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.257 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.451 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 60,24 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 10,70. Das Wetter bis morgen Donnerstagabend. Heute Abend und in der Nacht kommen verbreitet teils kräftige Regenschauer und Gewitter auf. Morgen fällt im Norden zeitweise Regen, dazwischen gibt es trockene Phasen. Im Süden regnet es kräftig weiter, die Höchstwerte liegen bei rund 20 Grad. Am Freitag lässt der Regen im Norden nach und mit Föhn wird es zeitweise sonnig und rund 25 Grad warm. Im Süden bleibt es trüb und nass.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen. Die Wahrheit im Tarnanzug. In der Affäre Neff ist immer noch einiges schleierhaft. Erst kommt das Wasser, dann die Moral. Die Türkei tut nichts für die Menschen, die wegen des Ilisu-Staudamms vertrieben werden. Hannibal, magst ruhig sein. Genfs Klage gegen den libyschen Diktatorensohn ist endgültig vom Tisch. Der Weg führt weg vom Ziel. Der Kamionverkehr in den Alpen wächst massiv. Die Nordsee kommt. Mit der Klimaerwärmung steigt der Meeresspiegel. Die Niederlande rüsten sich. Nicht mit dir und nicht ohne dich. Der ukrainische Präsident und seine Regierungschefin trennen sich. Wieder einmal. Buenos Aires schickt Geld nach Paris. Die Argentinier zahlen Schulden zurück. Nicht nur ein gutes Zeichen. Und im Dossier Rassismus in den eigenen vier Wänden. Misshandelte Hausangestellte in arabischen Ländern. Hat Verteidigungsminister Samuel Schmid entgegen früheren Äußerungen bereits im November 2006 vom Strafverfahren gegen den damaligen Brigadier und späteren Armeechef Neff gewusst? Neue Aussagen behaupten dies. Philipp Burkhardt.
Er wisse bis heute nicht, worum es bei der Strafuntersuchung gegen Armeechef Roland Neef konkret gegangen sei, und er wolle es auch gar nicht wissen. Dies war bisher die Haltung von Samuel Schmid, wenn er in der Öffentlichkeit und im Parlament über die Affäre Neef informiert hat. Roland Neef selbst habe ihn am Ende eines Bewerbungsgespräches im Frühling des letzten Jahres kurz informiert, dass eine Untersuchung gegen ihn am Laufen sei, es handle sich aber um eine rein private Sache. Jetzt kommt aus, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Schon ein halbes Jahr früher, nämlich am 14. November 2006, ist Schmid von der Militärjustiz informiert worden, dass sie der Zürcher Staatsanwaltschaft die Ermächtigung erteilt habe, gegen Brigadier Neef Untersuchungshandlungen durchzuführen. Die Sprecherin der Militärjustiz, Silvia Schenker.
Der Oberauditor hat den Bundesrat darüber informiert, dass es um eine Ermächtigung geht in einem zivilen Strafverfahren wegen Verdacht auf Nötigung im privaten Umfeld.
Spätestens im November 06 müsste Samuel Schmid also gewusst haben, dass gegen Neef wegen Nötigung eine Untersuchung läuft. Und trotzdem hat er ihn als Top-Kandidaten für den Armeechef ins Bewerbungsverfahren aufgenommen. Mehr noch, nach der Wahl Neefs hat die Fachstelle im VBS, welche die Sicherheitsüberprüfung des Armeechefs vornahm, Roland Neef aufgefordert, den Departementschef inhaltlich vollumfänglich über das Strafverfahren zu orientieren. Dies sei passiert, sagt dazu VBS-Sprecher Sebastian Huber. Es sei aber Roland Neef selber überlassen gewesen, zu definieren, was vollumfänglich heisse. Zur Information der Militärjustiz im November 06 erklärt das VBS in einer schriftlichen Stellungnahme in diesen Minuten, weil zu diesem Zeitpunkt noch kein Auswahlverfahren für den Posten des Chefs der Armee gelaufen sei, habe dies, Zitat, keine Konsequenzen bzw. keine weitere Beachtung nach sich gezogen. Die neuen Erkenntnisse haben bei Parlamentariern der Sicherheitspolitischen Kommissionen SiK heftige Reaktionen ausgelöst. Der Präsident der ständerätlichen SiK, Hans Altherr von der FDP, fühlt sich vom Bundesrat Schmid verschaukelt.
Ja, da staune ich nun wirklich sehr. Der Sinn der Personenüberprüfung, der Sicherheitsüberprüfung kann ja nicht darin bestehen, dass man es der Definition des Überprüften überlässt, was der Inhalt ist. Also für mich geht das nicht auf.
Hans Altherr sagt deshalb an die Adresse von Samuel Schmid.
Es scheint nun tatsächlich ein Knäuel von Widersprüchen hier vorhanden zu sein und ich muss Herr Schmid wirklich bitten, diese Frage ernsthaft zu prüfen, ob er noch haltbar sei. Also er muss sich wirklich fragen, ob es dem Ansehen der Armee noch dient, wenn er weiter im Amt bleibt.
Für den grünen Nationalrat Geri Müller ist jetzt klar, was getan werden muss.
Höchste Zeit, dass Herr Schmid den Hut nimmt. Es ist schwierig, wenn das Vertrauen derart auch vom Parlament und von der Kommission missbraucht wird.
Auch CVP-Ständerat und SiK-Vizepräsident Bruno Frick schüttelt nur noch den Kopf.
Ich bin, wenn die Tatsachen stimmen, sehr erstaunt und sehr peinlich berührt. Wer überprüft wird als Person, kann selber entscheiden, ob er tatsächlich effektiv überprüft wird, und er kann den Chef selber informieren, statt dass er Fakten vorlegen muss.
Und sein Parteikollege Jakob Büchler, Vizepräsident der SiK im Nationalrat, möchte von Samuel Schmid antworten auf die vielen neuen Fragen. Die Fraktion der CVP ist Büchler überzeugt, werde über Rücktrittsforderungen an die Adresse von Samuel Schmid sprechen.
Das ist eine Frage, die wir in der Fraktion jetzt diskutieren werden, und die Fraktion wird sich am nächsten Freitag zu ihrer nächsten Sitzung treffen und dann wird dieses Thema sicher diskutiert werden.
Der Druck auf Samuel Schmid ist mit dem heutigen Tag massiv größer geworden.
Philipp Burkhardt. Europaweit gibt es kein Bauprojekt, das mehr Menschen zur Umsiedlung zwingt. Der Staudamm Ilisu in Südostanatolien im türkischen Grenzgebiet zu Irak und Syrien ist vor allem darum sehr umstritten. Im Oktober soll Baubeginn sein. Beteiligt sind auch Unternehmen aus der Schweiz und werden von unter anderem vom Bund abgesichert mit einer Exportrisikogarantie. Allerdings nur, wenn die Türkei den betroffenen Menschen die Existenz sichert und Denkmäler rettet, bevor sie überflutet werden. Doch nichts von alledem erfülle die Türkei, stellt ein Expertengremium unter Leitung der Weltbank fest. Markus Mucklin berichtet.
Der Bericht der Experten ist alarmierend. Er zeige, dass die Türkei nichts täte für die betroffene Bevölkerung, betont Christine Eberlein von der Erklärung von Bern.
Es gibt immer noch überhaupt kein Land für die 65.000 Menschen, die betroffen sind. Es gibt kein Ackerland, es gibt kein Wasser und kein Wohnland. Es gibt auch keine Maßnahmen, von was diese Menschen dann später leben sollen. dann ist die Entschädigung, die bereits einigen gezahlt wurde, so gering, dass sie niemals ein neues Leben damit anfangen, aufbauen können.
65.000 Menschen stünden vor dem Nichts. Ihnen drohe Verarmung, Verelendung und Isolation, warnen die Experten in ihrem Bericht. Auch die reichen Kulturgüterschätze seien gefährdet. Es gäbe noch immer keine Pläne zu ihrer Rettung. Sie sind weiterhin davon bedroht, dereinst mit der Stadt Hasankeyf in den Fluten des Stausees unterzugehen. Die Türkei kümmert es offenbar wenig, was die Exportkreditagenturen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz als Auflagen diktiert hatten. Sie erklärten sich vor 2 Jahren bereit, eine Bürgschaft im Umfang von rund 700 Millionen Franken zu übernehmen, machten ihre definitive Zusage aber von nicht weniger als 153 Bedingungen abhängig. Die negativen Folgen für die Menschen und die Umwelt müssten möglichst gering gehalten werden. Da sich die Türkei nicht darum schere, sollten die Exportkreditagenturen aus dem Ilisu-Staudamm-Projekt aussteigen, fordert Christine Eberlein. Sie könnten das ganz legal tun.
Wir erwarten von der Schweizerischen Exportkreditversicherung nun endlich, dass sie von der Vertragsklausel Gebrauch macht und endlich aus dieser Exportversicherung aussteigt. Das war nämlich vorgesehen, wenn die Türkei die Auflagen nicht einhält.
Wie die Schweiz auf den kritischen Bericht der Experten reagieren wird, ist noch offen. Beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO will man im Moment keine Stellungnahme abgeben. Es wird lediglich gesagt, dass sich das Projekt in einer kritischen Phase befinde. Sehr besorgt äußert man sich in Deutschland. Ein Sprecher des Entwicklungsministeriums drohte mit ernsthaften Konsequenzen, wenn die Türkei die internationalen Standards nicht einhalte. Sicher ist, dass die 3 Exportkreditagenturen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz schnell entscheiden müssen. Denn die Türkei will im Oktober mit dem Bau beginnen. Doch bevor sie es macht, müssen die Exportkreditagenturen definitiv grünes Licht geben oder eben Stopp sagen. Vom Entscheid hängt es ab, ob die Unternehmen mit ihren Maschinen auf der Baustelle auffahren werden. Sie werden es nur tun, wenn die Exportversicherungen bereit sind, für allfällige Zahlungsrisiken aufzukommen.
Markus Muckling. Die Genfer Justiz hat die Strafuntersuchung gegen Hannibal Gaddafi, den Sohn des libyschen Staatspräsidenten, eingestellt. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Dies, nachdem gestern die ehemaligen Bediensteten ihre Klagen zurückgezogen hatten. Damit dürfte der Weg frei sein für eine Entspannung in der Politkrise zwischen der Schweiz und Libyen. Patrick Mühlhauser.
Obwohl die Genfer Justiz im Fall der Nötigung auch ohne Kläger ermitteln könnte, entschied der Generalstaatsanwalt heute, das Verfahren einzustellen. Wo kein Kläger, keine Klage, so die Meinung von Daniel Zappelli. Zudem sei der Vorwurf der Nötigung nicht sehr gravierend und er habe den Fall als Ganzes beurteilt.
Mais qui apparaît globalement moins grave et qui va dans un tout.
Hannibal und Alin Gaddafi wurden Mitte Juli in Genf verhaftet und erst auf Kaution wieder freigelassen. Der Vorfall führte zur Krise zwischen der Schweiz und Libyen. Politischen Druck, das Verfahren einzustellen, habe es jedoch nicht gegeben, betont der Genfer Generalstaatsanwalt Daniel Zappelli.
Absolument rien. Aucune pression de quelque ordre que ce soit de quiconque.
Ein ungutes Gefühl hinterlässt die Einstellung des Verfahrens dennoch. Libyen hatte die Schweiz unter Druck gesetzt, drohte mit dem Lieferstopp von Erdöl. Auch Schweizer Firmen bekamen den Zorn Libyens zu spüren. So darf die Fluggesellschaft Swiss nur noch einmal statt 3-mal pro Woche nach Libyen fliegen. Und noch immer werden 2 Schweizer in Libyen festgehalten. Einer der beiden ist Angestellter der Firma ABB. Mediensprecher Wolfram Eberhardt äußert sich zurückhaltend positiv.
Wir schauen uns das sehr genau an, was sich tut und was sich in Genf heute bewegt hat. Aber es hat zunächst mal auf den Status unseres Mitarbeiters in Libyen keine direkten Auswirkungen.
Gefordert ist nun das eidgenössische Außendepartement. Man sei mit dem heutigen Tag einen Schritt weitergekommen, sagt EDA-Sprecher Lars Knuchel, aber noch lange nicht am Ziel.
Die Schließung des Verfahrens ist ohne Zweifel ein wichtiges Element im gesamten Prozess der Beilegung dieser Angelegenheit. Die Verhandlungen, die das EDA führt, gehen weiter und dauern so lange, bis der Status quo ante vollständig wiederhergestellt ist.
Der Druck Libyens auf die Bediensteten und die Schweiz hat also seine Wirkung nicht verfehlt. Das Verfahren gegen Hannibal und Alin Gaddafi wurde heute eingestellt. Was bleibt, ist ein bitterer Nachgeschmack. Nicht für die Schweiz, sondern für die Gaddafis, meint deren Anwalt Alain Berger.
Le goût amer, je pense qu'il est dans la bouche de Monsieur et Madame Gaddafi. Je crois pas qu'on les reprendra à venir de sitôt à Genève.
So schnell dürften Hannibal und Alain Gaddafi die Schweiz nicht mehr besuchen, sagt der Anwalt. Obwohl ihnen die Genfer Justiz die Kaution in Höhe von 500.000 Franken zurückerstattet.
Der Bericht aus Genf von Patrick Mühlhauser. Diese Statistik wird zu reden geben. Der alpenquerende Straßengüterverkehr ist im ersten Halbjahr 2008 um über 4% gewachsen. Damit nimmt der Straßentransport gegenüber dem Schienenverkehr deutlich schneller zu. Das belegen Zahlen des Departements Leuenberger. Setzt der Trend sich fort, werden bis Ende Jahr über 1,3 Millionen Lastwagen die Schweizer Alpenstrecken befahren haben. Und damit rückt das Verlagerungsziel in immer weitere Ferne. Tessin-Korrespondent Alexander Krass.
Ab dem Jahr 2009 dürfen nur noch 650.000 schwere Lastwagen die Schweizer Alpen queren. Das ist geltendes Recht. Bis Ende 2008 könnten es aber doppelt so viel Durchfahrten werden, 1,3 Millionen also. Das zeigt die aktuelle Halbjahresstatistik aus dem Departement Leuenberger UVEC. In der Herbstsession will der Nationalrat dieses Verlagerungsziel verschieben, fast sicher vom Jahr 2009 auf das Jahr 2019. Trotzdem, mit jedem Halbjahr, in dem der Trend nach oben und nicht nach unten zeigt, entfernt sich die Verkehrspolitik mehr vom Verlagerungsziel, wächst der politische Druck von Umweltorganisationen und aus den direkt betroffenen Kantonen Uri und Tessin. Nach dem Brandunglück im Oktober 2001 folgte am Gotthard das Einbahnregime für Lastwagen, das abgelöst worden ist durch den Tropfenzähler. 2005 wurde die Gotthardstrecke gesperrt wegen Hochwasser, 2006 war es wegen des Felssturzes bei Gurtnellen. 2007 und 2008 aber herrschte Courant Normal am Gotthard und darum ist das jetzt ausgewiesene Verkehrswachstum politisch so besonders brisant. Das UVEC analysiert, die gute Konjunkturlage und der tiefe Dieselpreis in der Schweiz seien Ursache für das Wachstum auf der Straße und die Erhöhung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe habe die erhoffte stabilisierende Wirkung nicht entfaltet. Hauptverantwortlich seien Fahrzeuge der Abgasnorm Euro 3, die eine Sonderregelung genießen und die zur günstigsten Abgabekategorie gehören. Damit das so bleibt, liegt das Lastwagengewerbe im Clinch mit dem Bundesrat. Laut Statistik hat die Bahn im ersten Halbjahr 13,6 Millionen Nettotonnen durch die Alpen befördert, plus 3%. Die Straße kommt auf 7,6 Millionen und plus 4%. Zuletzt hat der kombinierte Verkehr bei Hupac zweistellige Wachstumsraten gebracht. Das ist vorbei. Im Hinterland der Häfen in Nordeuropa gibt es Güterbahnengpässe. Die Folgen sind Verspätungen bei Hupac und eine Rückverlagerung auf die Straße. Auch der Streik bei SBB Cargo hat übrigens Niederschlag gefunden in der Verkehrsstatistik. 450 Zugausfälle gab es bei der rollenden Landstraße und so kehrten 7.500 Lastwagen zurück auf die Straße.
Die Niederlande werden stärker unter der Klimaveränderung leiden als bisher angenommen. Der Meeresspiegel steigt in der Nordsee bis Ende des Jahrhunderts voraussichtlich um bis zu 1,30 Meter. Um die Sicherheit der 16 Millionen Menschen zu gewähren, müssen in den kommenden Jahren darum Milliarden investiert werden. Eine Expertenkommission formuliert Empfehlungen für die niederländische Regierung. Heute hat sie ihren Bericht übergeben. Aus Amsterdam, Elsbeth Gucker.
Dit Advies legt ein Fundament unter der Zukunft von Niederland.
Dieser Rapport lege das Fundament für die Zukunft der Niederlande, sagte Premier Jan-Peter Balkenende, als er das knapp 100 Seiten umfassende Papier des Kommissionspräsidenten in Empfang nahm. Der Präsident dieser Delta-Kommission, Sees Veerman, wollte bei der Übergabe nicht auf Panik machen. Die Niederlande seien nicht akut gefährdet, aber die Zeit dränge, sagte er. Die Regierung müsse in den nächsten Jahren die Ärmel hochkrempeln, um Katastrophen zu verhindern. Am meisten zu schaffen macht der Kommission dabei die Erhöhung des Meeresspiegels. Das UNO-Klimabüro hatte mit etwas mehr als 80 Zentimeter bis Ende dieses Jahrhunderts gerechnet. Weit gefehlt, sagt die niederländische Expertenkommission nun. Es könnten gut und gerne 1,30 Meter werden und nochmals 100 Jahre später gar zwischen 2 und 4 Metern. Ob diese Berechnung sicher sei, wollte ein Journalist von Fehrmann wissen.
Ob das sicher ist? Nein. Das ist die beste Schätzung, die beste Berechnung, die wir auf dit Moment können machen. Was wir müssen tun, ist voortdurend kijken, ob das noch klopt.
Nein, entgegnete der Kommissionspräsident, aber es sei die beste Berechnung, welche die besten Wissenschaftler zum jetzigen Zeitpunkt hätten machen können. Für die Zukunft sei es unerlässlich, die Ergebnisse immer und immer wieder zu überprüfen, denn je neuer die Berechnungen, desto düsterer die Aussichten. Damit sich die Menschen sicher fühlen können, empfiehlt die Kommission, die Küstenstreifen massiv mit Sand aufzuschütten und in die Nordsee hinaus zu verlängern. Die Deiche entlang der Küsten müssen erhöht und verstärkt werden. Gleichzeitig sollen Tausende von Deichkilometern entlang der Flüsse erhöht werden, damit es nicht zu Überschwemmungen im Delta von Rhein und Maas kommt. Der Schutz vor den Wassermassen kostet die Niederlande bis Mitte dieses Jahrhunderts jährlich zwischen 1,9 und 2,3 Milliarden Schweizer Franken. Die Kommission empfiehlt deshalb, einen speziellen Fonds ins Leben zu rufen, der aus dem Erlös des Erdgases gespeisen wird. Der Premier versprach, bis zum nächsten Jahr mit einem entsprechenden Gesetzesvorschlag zu kommen.
Die Visie geht aus von Solidarität zwischen allen Niederlanders, aber auch zwischen Generationen. Dit is een opgave waar we samen voor staan, nu en later.
Ausgangspunkt der Kommission für ihren Rapport sei die Solidarität zwischen Niederländern aller Generationen gewesen, lobte Jan-Peter Balkenende. Doch die Regierung muss erst mit konkreten Maßnahmen beweisen, dass das heute euphorisch gepriesene Papier nicht bloß ein Papiertiger bleibt.
Elsbeth Gucker. Bei einem Liebespaar spreche man von einer On-Off-Beziehung. Mal klappt's, mal nicht. Aber Julia Timoschenko und Viktor Juschtschenko sind alles, aber kein Liebespaar. Die Ministerpräsidentin und der Präsident der Ukraine sind politische Partner. Und dabei ist schon das Wort Partner eine Übertreibung. Hier gilt nämlich, mal bekämpft man sich und mal hält man sich etwas zurück. Gegenwärtig hält man sich nicht zurück. Man teilt aus, überhäuft sich gegenseitig mit Vorwürfen und trennt sich schließlich. Die ukrainische Regierung ist geplatzt. Peter Giesling berichtet.
Schon seit dem Frühsommer verfügte die Reformkoalition nicht mehr über eine Mehrheit im Parlament. Und als ob dies nicht ausreichte, kam es in den letzten Stunden vor dem Hintergrund des Kaukasuskrieges zu einer weiteren Krise im Lager der ukrainischen Reformer. Während sich Staatspräsident Juschenko schon in den ersten Kriegstagen kompromisslos an die Seite des angeschlagenen georgischen Präsidenten Saakaschwili gestellt hatte, verhielt sich Julia Timoschenko eher still. Dies sei Hochverrat, schimpfte Juschenko und ließ vor kurzem gegen seine Ministerpräsidentin ermitteln. Diese wiederum erklärte, sie habe im Unterschied zu Juschenko das Blutvergießen im Kaukasus bloß nicht für eigene PR-Zwecke nutzen wollen. Und gestern Nacht nun während einer hitzigen Debatte in der Werchowna Rada schlug sie gegen Juschenko zurück. Gemeinsam mit den Abgeordneten der russlandfreundlichen Partei der Regionen hat sie versucht, die Rechte Juschenkos als Staatspräsident in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik einzuschränken, was Juschenko wiederum als Beginn eines Staatsstreiches bezeichnete und jetzt mit seiner Partei die Koalition der Reformer verlassen hat. Völlig verantwortungslos wettert nun Julia Timoschenko. Wenn sich der Streit nicht beilegen lässt, so ist durchaus denkbar, dass es bald wieder zu vorgezogenen Parlamentsneuwahlen kommen wird. Aber auch dann würden sich im Reformlager bloß wieder dieselben Streithähne Juschenko und Timoschenko gegenüberstehen. Timoschenko nach heutiger Ausgangslage mit kleinem Vorteil. Viktor Janukowitsch, quasi der Dritte im Bunde, reibt sich derweil die Hände. Wenn sich seine russlandfreundliche Partei der Regionen mit dem Block von Timoschenko zusammenschließen würde, so meinte er, könnte man im Parlament über eine deutliche Mehrheit verfügen. Und Experten in der Ukraine befürworten gar einen solchen Zusammenschluss, weil es, so meinen sie, gerade jetzt in einer eher schwierigen Zeit wichtig sei, alle wichtigen, also auch die konservativeren Kräfte des Landes, in eine gemeinsame Politik einzubinden.
Der Bericht von Peter Giesling im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Argentinien zahlt Schulden zurück. Warum jetzt? Die US-Republikaner umzingelt von Demokraten, Stimmungsbericht aus dem Poll. Und im Dossier arabische Sklavenhalter, wie Hausangestellte in den Tod getrieben werden. Argentiniens Jahrhundertabsturz vor 7 Jahren ist vielleicht im Ausland noch stärker in Erinnerung geblieben als im Land selbst, denn die Südamerikaner haben erstaunlich schnell wieder Tritt gefasst. Ihre Wirtschaft wuchs in rekordverdächtigem Rhythmus und man vergaß schnell und gern die chaotische Zeit, die Ängste und die Schulden. Die Geldgeber im Ausland aber vergaßen diese nicht, denn Argentinien zelebrierte genüsslich seinen neuen Reichtum und wollte von alten Verpflichtungen nichts wissen. Bis gestern. Unser Korrespondent Ulrich Achermann erklärt, was die Regierung Kirchner auf den Tugendpfad zurückführte.
Staatspräsidentin Christina Kirchner hat beschlossen, die seit Jahren offene Rechnung mit dem Pariser Club zu begleichen und dafür rund 7 Milliarden Devisenreserven aufzuwenden. Der Pariser Club ist ein Zusammenschluss von Industriestaaten, der aktiv wird, wenn Schuldnerländer sich schwer tun beim Abstottern öffentlicher Kredite. Wenn das Geld aus Buenos Aires in Paris ist, kann Argentinien wieder auf öffentliche Kredite aus Europa, Japan und den Vereinigten Staaten hoffen. Damit durchbricht es die Isolation, mit der es für seine Zahlungseinstellung vor 7 Jahren bestraft worden ist. Was den Staat Argentinien allerdings nie daran gehindert hat, weiterhin auf Milliardenpump und zu großem Fuß zu leben. Der Kapitalistenschreck Hugo Chavez avancierte in Buenos Aires zum Exklusivgeldgeber. Und wenn es um die Finanzen geht, dann ist der linke Compañero aus Caracas alles andere als brüderlich. 15% Zins knüpft er den Argentiniern ab. Wohl haben die mit der Schuldenbegleichung signalisiert, man werde sich wieder an die Spielregeln des Finanzsystems halten. Präsidentin Christina Kirchner glaubt, die Finanzwelt nun davon überzeugt zu haben, dass es sehr wohl Verstand gebe und Verantwortungsbewusstsein in der Wirtschafts- und Staatsführung Argentiniens. In der Finanzbranche überwiegen aber die Skeptiker. Für sie zählt, dass die Tendenz der Regierung in Buenos Aires fortlebt, alte Löcher mit immer neuen Schulden zu stopfen. Die Pessimisten glauben, schon in etwa 2 Jahren werde Argentinien erneut überschuldet sein und seine Gläubiger abermals hängen lassen. Von größeren kommerziellen Finanzierungen dürfte Argentinien auch in Zukunft ausgeschlossen bleiben, trotz der Geste an den Pariser Club. Solange sich die Regierung in Buenos Aires nicht vom Internationalen Währungsfonds auf die Finger schauen lassen will, herrscht an den Finanzmärkten mehr Misstrauen als Goodwill. Den Vormund-Währungsfonds sind die Argentinier vor 3 Jahren losgeworden. Weil sie 10 Milliarden Dollar auf den Tisch legten, alle Schulden beim Währungsfonds beglichen und damit der in der ganzen dritten Welt berüchtigten Finanzpolizei die Tür wiesen.
Ulrich Achermann. Der Parteitag der US-Republikaner in St. Paul wirft zwar keine so hohen Wellen wie die Wahlshow der Demokraten letzte Woche, soll aber gerade in Minnesota Wirkung haben, denn dieser Staat ist hart umkämpft und könnte bei den Wahlen am 4. November sowohl ins demokratische wie ins republikanische Lager kippen. Würde allerdings nur die Hauptstadt St. Paul wählen, der Sieg der Demokraten stünde zum Vornherein fest. Max Ackermann.
Die Pascal Street ist eine ruhige Quartierstraße etwas außerhalb von Downtown St. Paul. Hübsche Backsteineinfamilienhäuschen aus den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts säumen die Straße. Die Gärten sind gepflegt, die Mittelklassewagen am Straßenrand auch. Hier leben Lehrer, Staatsangestellte, Ärztinnen, Juristen, Leute aus dem im Wahlkampf besonders umworbenen Mittelstand. Leute wie der Historiker Richard Bohr.
I like the traditional feel of the neighborhood. I like the openness of the neighborhood. I like the way the neighborhood is integrated with lakes and parks.
Viel Natur und doch mitten in der Stadt. Das gefällt Professor Bohr. Und auch, dass die Nachbarn hier noch Sinn für Gemeinschaft und Familie haben.
A sense of family and community is what has kept us in this neighborhood.
Tönt eher konservativ, täuscht aber. Hier wählen fast alle demokratisch.
St. Paul is overwhelmingly democratic. It has very, very deep roots in the Democratic Party.
Vor allem die alteingesessenen Minnesotans sind Demokraten, die Nachkommen von skandinavischen und deutschen Einwanderern, die es hier zu Wohlstand gebracht haben. In den Gärten an der Pascal Street stehen denn auch jede Menge blau-weiß-rote Plakate, die für Barack Obama und den demokratischen Senatskandidaten Al Franken werben. Es kostet mich einige Mühe, auch Republikaner zu finden.
This is a democratic state and I think myself, I'm a McCain, and
a Republican, and I think the 9/11 and
Jeff Allen ist Republikaner, ein frommer Christ und seit den Terroranschlägen vom September 2001 auch ein begeisterter Anhänger von Präsident George Bush. Nicht leicht, wenn man in einer so stark demokratisch geprägten Umgebung lebt.
I have President Bush and his wife on my desk, and I work for the city. And they come in and they just want to turn away. They don't want to talk to me.
Er habe Bilder von George und Laura Bush auf seinem Schreibtisch, was die meisten Kollegen nur schlecht verstünden. Im ländlichen Minnesota und in den Kleinstädten würden Jeff und seine Frau Rose Allen zur politischen Mehrheit gehören. Hier in St. Paul sind sie Außenseiter. Zu Hause an der Pascal Street hängen sie denn auch ihre Überzeugung nicht an die große Glocke. So komme man mit allen gut aus.
I get along with everybody. Yeah. Jeff's dad was just here and his brother, they're both Democrat and they know we're Republican. And they get mad at us. And we just sit back and get quiet. When they get mad, we shut up. You know?
Vielleicht, so Jeff Allen, gibt der republikanische Konvent ihrer Sache nun aber Auftrieb. Vor allem in der ärmeren Bevölkerungsschicht und bei den ganz Reichen, im ländlichen Minnesota und bei den Neuzuzügen.
I think it will bring up, it'll bring more Republicans into the party. I don't know, it's going to be a good race, I really do.
Unter dem Strich läuft es am 4. November in Minnesota wohl auf ein sehr knappes Resultat hinaus, glaubt auch Geschichtsprofessor Richard Bohr.
The contest will be difficult, and I think the election will be tight.
Doch weil er bei seinen Studenten sieht, wie sehr die Jungen von Barack Obama fasziniert sind, sagt der Geschichtslehrer einen knappen Sieg der Demokraten in Minnesota voraus. Republikanerkongress in St. Paul, hin oder her.
So I think ultimately Minnesota will be counted in the column for Mr. Obama, largely because of the young people.
Es ist 18.37 Uhr, Zeit fürs Dossier. Nochmals zum Thema Hausangestellte in arabischen Ländern. Auch wenn die Klagen in Genf nun vom Tisch sind, der Vorwurf der Misshandlung gegen Hannibal Gaddafi weist auf ein Problem, das sich in vielen Regionen der Welt ausbreitet. Die miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen der sogenannten Migrant Workers, der Ausländer und Ausländerinnen, die in Haushalt und Familien in einem fremden Land arbeiten. Besonders im Libanon, einem Land, das sich gern offen und westlich orientiert gibt, sorgen Selbstmorde und mysteriöse Todesfälle unter diesen Hausangestellten für Schlagzeilen. Jene, die flüchten konnten, finden bei Caritas in Beirut Unterschlupf. Irene Meyer war dort.
Sie schaut niemanden an, ihre Augen fixieren den Teppich. Immer wieder zieht sie die langen Ärmel ihrer Bluse bis über die Hände. Die 21-jährige Philippinin Carla sitzt im sogenannten Shelterhaus der Caritas in Beirut. Hier hat sie Zuflucht gefunden, ist geschützt nach einem sechsmonatigen Martyrium in einer libanesischen Familie. Die Sozialarbeiterin Nirmela aus Sri Lanka legt sanft den Arm um sie und spricht leise und behutsam auf sie ein.
And how is the madam? How is the mister? How is the children? How did they treat you?
The madam is good to me.
Madam is good to you, yes.
Die Madame sei gut zu ihr gewesen, sagt Carla, aber der Mister, der Mann, habe sie gequält.
How did he do?
He showered me in hot water.
He put boiling water on you.
In my head.
Kochendes Wasser habe er über sie gegossen.
They burned me also in gas.
This is from what?
In gas.
Ihre Hände ins brennende Gas gehalten, sie geschlagen, immer wieder und mit dem heißen Bügeleisen ihre Arme und Schulter verbrannt. Carla zieht zögernd die Ärmel zurück, Tränen im Gesicht, Schmerz und Scham.
If I have a mistake, they treat me bad.
They hit you?
Wenn sie einen Fehler gemacht habe, sei sie jedes Mal misshandelt worden, sagt Carla. Zuletzt habe sie nicht einmal mehr zu essen bekommen.
When I'm come first in Lebanon, they give me food, but the last time, no give me food.
Völlig allein, misshandelt und rechtlos überstand sie ein halbes Jahr im Haus des libanesischen Ehepaars, die Frau Ärztin, der Mann Ingenieur. Mit einem Vertrag einer philippinischen Agentur kam Carla nach Beirut als Hausangestellte. Versprochen wurde ihr ein Lohn von $100, geregelte Arbeit, eine menschliche Behandlung. Sie wurde ein eigentliches Folteropfer, eine Arbeitssklavin. Die Caritas-Sozialarbeiterin Nirmela beschreibt Carlas lebensbedrohlichen Zustand, als sie vor 4 Monaten flüchten konnte.
She was so very thin. And today, you can look at her. It was all her face is black and red.
Sie war unglaublich dünn, sagt Nirmela, schwarz und rot im Gesicht, Narben und Wunden am ganzen Körper. Im Spital und hier im Haus der Caritas habe sie sich körperlich und auch seelisch ein bisschen erholt. Gegen 20 misshandelte, geflüchtete junge Frauen kochen in der Küche des Caritas-Hauses ihr Mittagessen. Alle gezeichnet von schrecklichen Erfahrungen im fremden und kalten Land, das der Libanon für sie geworden ist. Sie reden und einige können wieder lachen. Aus Äthiopien sind sie, Sri Lanka, Nepal, Madagaskar, Somalia, den Philippinen. Nirmela und die anderen Caritas-Frauen geben ihnen Schutz, Vertrauen und Liebe.
I try to be, you know, to love them and to take care of them.
Yeah. Und rechtlichen Beistand. Mit den Fällen, die hier landen, müssen sich libanesische Richter befassen. Auch Yaya Singe aus Sri Lanka wartet auf den Gerichtstermin, wo sie als Zeugin aussagen wird gegen ihre ehemaligen Arbeitgeber, ein libanesischer Uniprofessor und eine Lehrerin. Nach 2 Monaten, in denen es ihr in Beirut gut ging, begann der Mann, sie brutal sexuell zu belästigen, schildert sie. Immer wieder habe er sie zu vergewaltigen versucht, sagt Yaya Singa. Sie habe sich bis zum Ende mit aller Kraft dagegen gewehrt. Er habe sie geschlagen und gedroht, sie umzubringen. Niemand habe ihr geholfen, weder die Frau noch die halbwüchsigen Kinder, noch die Verwandten, die zu Besuch kamen. Ihren Pass hatten sie ihr weggenommen, den Lohn bezahlten sie längst nicht mehr. Sie war eine Gefangene. Aber eines Morgens um 6 Uhr früh gelang ihr die Flucht, ohne alles, ohne Geld und Papiere. Sie sei um ihr Leben gerannt, sagt Yaya Singe, bis sie die srilankische Botschaft erreicht habe. Die Botschaftsangehörigen hätten sie direkt zur Caritas gebracht.
Was sich bei der Caritas Libanon zeigt, sei nur ein ganz kleiner Teil des Problems, sagt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in Beirut. Diese extremen Fälle von Misshandlungen von ausländischen Hausangestellten könnte man nicht abtun als Ausrutscher oder Einzelfälle. Irin Meyer hat mit Nadim Houri von Human Rights Watch in Beirut gesprochen.
Nadim Houri will genau sein. Der Leiter von Human Rights Watch in Beirut unterscheidet zwischen gesicherten Daten und Vermutungen. Belegt seien 40 Selbstmorde von ausländischen Hausangestellten im Libanon seit Januar 2007. In 24 weiteren Fällen, Sturz von Balkonen, könnten es Fluchtversuche oder Selbstmorde sein. Der Menschenrechtler muss nicht dramatisieren, die Situation ist schlimm genug. Die Libanesen tabuisieren das Problem, obwohl sie regelmäßig damit in den Medien konfrontiert werden. Nur noch Saudi-Arabien behandle die ausländischen Hausangestellten ähnlich schlecht wie der Libanon, heißt es. Kein schmeichelhafter Vergleich für eine Gesellschaft, die sich so sehr dem Westen zuneigt und die Erfahrung als Emigrationsnation hat wie keine andere hier. Und trotzdem behandeln viele Libanesen ihre Hausangestellten aus Afrika oder Asien als Menschen zweiter oder dritter Klasse, sagt Nadim Houri. Die Arbeitgeber hielten hier Dinge für normal, die unglaublich seien. Sehr viele Dienstmädchen würden eingesperrt, dürften das Haus nicht allein verlassen, mit der Begründung, sonst liefen sie davon. Vielen würden endlose Arbeitszeiten aufgebürdet, sie bekämen den Lohn spät oder gar nicht und der Pass wäre ihnen entzogen.
And I think this is the problem.
Das Problem sei, dass viele libanesische Paare und Familien sich als Eigentümer ihrer Hausangestellten fühlten, da sie ja bezahlt hätten für sie. Nadim Houri spricht hier von der großen Mehrheit der Arbeitgeber, die ihr Handeln überhaupt nicht reflektiere. Daneben gäbe es 2 weitere Kategorien, Minderheiten. Eine monströse Kriminelle, wie die Arbeitgeber von Carla und Yaya Singa. Und dann die Traumfamilien, in denen es den Ausländerinnen gut gehe. Also nicht verallgemeinern, warnt Nadim Houri, aber die Dinge sehen, wie sie sind. Die Migration von Arbeitskräften in libanesische Haushalte sei ein relativ junges Phänomen. Erst seit dem Ende des Bürgerkriegs in den 1990er Jahren kenne man es in dieser Dimension. Heute zählt man ungefähr 200.000 sogenannte Migrant Workers im Libanon.
It has become a status symbol, almost like a fashion here to have
ein Dienstmädchen aus Äthiopien oder Sri Lanka zu haben, sei heute ein Statussymbol, Mode. Nicht nur die Reichen und die obere Mittelschicht leisteten sich Bedienstete, sondern auch untere soziale Klassen, die zum Beispiel gar nicht genug Wohnraum hätten, um Angestellte unterzubringen.
I think there are today issues of racism.
Rassismus in der libanesischen Gesellschaft führe zu diesem Verhalten, glaubt Nadim Houri. Eine gewisse Verachtung gegenüber den Armen, den materiell schlecht gestellten Ausländern, die hier Arbeit suchen müssten, und kein Bewusstsein, dass Menschenrechte für alle gelten.
This has been such a problem. Many countries are now.
Mehrere Länder verbieten unterdessen ihren Bürgerinnen in libanesischen Haushalten zu arbeiten, sagt Houri. Äthiopien und Sri Lanka seien die jüngsten Beispiele. Houri beklagt, dass der Staat nicht aktiv wäre. Er müsse dringend ein Gesetz erlassen, das ausdrücklich die Hausangestellten schütze. Er müsse aufklären, Regeln setzen, eine nationale Strategie entwickeln. Als wir im Arbeitsministerium Generalsekretär Abdel Rasouk darauf ansprechen, reagiert dieser empfindlich. Die Menschenrechtsorganisation übertreibe, es seien unfaire Anschuldigungen, die dem Ruf des Landes schadeten, sagt Rasouk. Die Libanesen seien nicht kriminell, sondern zivilisiert, gastfreundlich und menschlich, sagt Abdel Rasouk. In seinen Antworten ist viel Abwehr. Im Lauf des Gesprächs löst sich diese aber langsam auf. Und Abdel Rasouk spricht vom Willen der neuen Regierung, mit den Menschenrechtsorganisationen zusammenzuarbeiten. Human Rights Watch, Caritas und Zehntausende ausländische Hausangestellte im Libanon warten auf den Beweis.
Irin Meyer. Das war's für heute. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Monika Oetli und für die Nachrichten Rolf Heringer. Am Mikrofon Martin Durer.